Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 13. Februar. Schön, seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. Das sudanesische Militär, die SAF, hat größere Teile des Bundesstaates Khartoum eingenommen. Nun will das sudanesische Außenministerium eine Übergangsregierung bilden. Was bedeutet das für das Land und die Menschen?
Sudan has mostly lost out on its opportunity to have civilian rule. And I think it's a number of reasons, you know. I think the performance of the transitional government was flawed. And of course, you know, the military played a part. And then of course, the war itself, you know, and the army, of course, presenting itself as a savior, right, after all this scenario.
Rim Abbas ist Journalistin und feministische Aktivistin. Sie arbeitet und forscht zum Sudan. Und wie über Gewalt sprechen. Damit befasst sich das Stück Islam Dlilo, The Fire Eater.
Mary said she was using umuti to turn into this lightning bird that was setting fire to the people's houses. Others said she would bite the head of the invaders off, suck the poison from its throat and spit it in the eyes of her enemies whenever they opened their doors to greet her.
Neil Koppen und Mpumen Tombeni zeigen die Geschichte einer politischen Attentäterin zu Zeiten des Endes der Apartheid Südafrikas. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung, zuerst aber die Nachrichtenübersicht. Wir kommen zuerst in die Stadt Bern. Die Stadt Bern kommunizierte heute ein neues Datum für den Baustart auf dem Vierer und Neufeld. 2030 soll es losgehen, Sarah Heinzmann.
Gegenüber der bisherigen Terminplanung verschiebt sich der Baustart der Wohngebäude somit um 2,5 Jahre. Die Gründe dafür liegen in der ambitionierten, innovativen Entwicklung des neuen Stadtquartiers und in der hohen Komplexität der Rahmenbedingungen, so die Stadt. Auf dem Areal soll ein Quartier mit rund 1.100 Wohnungen für etwa 3.000 BewohnerInnen entstehen.
In den Kanton Bern?
Das Amt für Justizvollzug beantragt einen Nachkredit in der Höhe von fast 9 Millionen Franken. Grund sind Verzögerungen im Busseninkasso in der Berner Justiz. Dies führte zu einer Überlastung der Regionalgefängnisse und der Bewährungs- und Vollzugsdienste. Dadurch seien beim Amt für Justizvollzug höhere Kosten als budgetiert entstanden, so der Kanton. Der Regierungsrat beantragt deswegen vom Großen Rat einen Nachkredit.
Und eine Meldung aus der Kultur.
Fleur Jäcki erhält den Schweizer Grand Prix Literatur. Das Bundesamt für Kultur würdigt die Schriftstellerin mit der höchsten Auszeichnung für Literatur in der Schweiz. Jäcki wurde 1940 in Zürich geboren und ließ sich in Rom nieder. Sie schreibt mehrheitlich auf Italienisch und ist bekannt für den knappen Stil ihrer Prosa. Neben dem Grand Prix wurde auch der Schweizer Literaturpreis verliehen. Insgesamt 7 SchriftstellerInnen wurden ausgezeichnet. Aus dem Kanton Bern wurde Eva-Maria Leuenberger für das Langgedicht Die Spinne ausgezeichnet.
Der Bund schließt das Jahr 2024 mit einem geringen Defizit ab. Darüber hat der Bundesrat gestern informiert.
So weist das Finanzierungsdefizit vom vergangenen Jahr 80 Millionen Franken aus. Das sei ein fast ausgeglichenes Rechnungsergebnis, so der Bundesrat. Mitte- und Linksparteien kritisieren aufgrund diesen Ergebnisses die geplanten Sparmaßnahmen des Bundesrates, das sogenannte Entlastungspaket 2027. Die Rechnungsbilanz sei ein Beweis dafür, dass das Sparpaket nicht nötig sei, finden etwa die Grünen. Die SP sprach von einer milliardenschweren Fehlprognose. Die GLP mahnt, Sparrunden wie das aktuelle Entlastungspaket dürften nicht dazu benutzt werden, um unliebsame Maßnahmen wie den Klimaschutz zu hintertreiben. Die bürgerlichen Parteien haben zur Jahresrechnung keine Medienmitteilung abgegeben.
Der Bundesrat hat sich gestern zu möglichen Regulierungen im Bereich der künstlichen Intelligenz geäußert. Er wolle die Konvention des Europarats ratifizieren, so der Bundesrat.
Ja, und dafür muss Schweizer Recht angepasst werden. Die Regulierung im Bereich KI soll sich an drei Zielen orientieren: die Stärkung des Innovationsstandorts Schweiz, die Wahrung des Grundrechtsschutzes inklusive der Wirtschaftsfreiheit sowie die Stärkung des Vertrauens der Bevölkerung in KI. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus. Die Dachorganisation für die Digitalisierung der Schweiz, Digital Switzerland, steht dem Vorhaben optimistisch gegenüber. Sie sieht darin eine Chance, die Schweiz als führenden KI-Standort weiterzuentwickeln. Die Gewerkschaft Syndicom begrüßt die Ratifizierung der Konvention im Grundsatz, wünscht sich aber mehr Schutz der Menschenrechte und insbesondere der Rechte am Arbeitsplatz. Auch der Dachverband der Schweizer Kulturschaffenden Swiss Culture geht die Konvention zu wenig weit. Die Kulturschaffenden erhielten dadurch keine adäquate Antwort zum Umgang und zum Schutz mit ihren Werken. Im digitalen Bereich sei künstlerischen Werken auch weiterhin den Tech-Unternehmen ausgeliefert.
Wir blicken ins Ausland, zuerst nach Österreich. Dort ist die Regierungsbildung auch im zweiten Anlauf gescheitert.
Wie die Zeitung der Standard berichtet, hat der FPÖ-Chef den Regierungsbildungsauftrag gestern zurückgegeben. In den vergangenen Wochen hatte die FPÖ unter Führung des Rechtsextremisten mit der konservativen ÖVP über eine neue Regierung verhandelt. Nun sind diese Verhandlungen geplatzt. FPÖ und ÖVP geben sich gegenseitig die Schuld. Bereits Anfang Jahr war die Verhandlung zwischen ÖVP, SPÖ und den Neos geplatzt. Wie es nun weitergeht, ist unklar. Von einer Wiederaufnahme bisheriger Verhandlungen über ein Expertenkabinett bis zu Neuwahlen sind nun mehrere Szenarien möglich. Heute Vormittag hat der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Parteispitzen der Grünen, der Neos und der SPÖ zu sich eingeladen.
In die USA, wo Präsident Donald Trump mit seiner Außenpolitik für Schlagzeilen sorgt.
Trump telefonierte gestern sowohl mit Volodymyr Zelensky als auch mit Wladimir Putin. Die Telefonate bestätigten sowohl der Kreml als auch Kiew. Man habe sich darauf geeinigt, im Ukraine-Krieg Friedensverhandlungen aufzunehmen. Dieses Telefonat mit Putin schlägt hohe Wellen. Damit werde Russland nämlich als gleichwertiger Gesprächspartner aufgewertet, so SRF. Der Anruf erfolgte laut New York Times am selben Tag, an dem Trumps Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, die Vereinigten Staaten würden den Wunsch der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft nicht unterstützen. Außerdem bestätigte der Senat Tulsi Gabbard als nächste Direktorin des Nationalen Geheimdienstes. Gabbard gilt als Putin-Sympathisantin.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und damit noch zum Wetter. Morgen Freitag bleibt es grau in grau bei 3 Grad. Das Wochenende wird etwas freundlicher, Sonne und Wolken bei 2 Grad am Samstag und bei 4 Grad am Sonntag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Fast seit über 2 Jahren bekämpfen sich im Sudan die sudanesischen Streitkräfte, kurz SAF, unter dem de facto Präsidenten General Abdel Fattah al-Burhan und die paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, unter General Mohamed Hamdan Dagalo, bekannt unter dem Namen Hemeti. Gemäß Berichten von humanitären und Menschenrechtsorganisationen haben die Kämpfe zwischen den bewaffneten Gruppen zu einem der katastrophalsten Konflikte global geführt. Fast 12 Millionen Menschen sind vertrieben. Nun haben die sudanesischen Streitkräfte in den vergangenen Wochen Fortschritte im Kampf gegen die Rapid Support Forces gemacht und größere Teile Sudans wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Das sudanesische Militär hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über fast den gesamten Norden des Bundesstaats Khartoum zurückgewonnen. Und sie hat ihre Offensive zur Rückeroberung der gleichnamigen Hauptstadt Khartoum intensiviert. Was mit dem westlichen Teil Sudans geschieht, wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Dort hat noch immer die RSF die Kontrolle. Rim Abbas ist Journalistin, Schriftstellerin und feministische Aktivistin. Seit über 10 Jahren arbeitet sie im Bereich Kommunikation und Interessensvertretung für sudanesische zivilgesellschaftliche Gruppen und internationale Organisationen. Rim Abbas befindet sich aufgrund des Krieges aktuell in einem benachbarten Land. Simon Keller hat mit ihr über die jüngsten Entwicklungen gesprochen und wollte als erstes von ihr wissen, wie die aktuelle Lage im Bundesstaat Khartoum aussieht.
Die Situation im Bundesstaat Khartoum unterscheidet sich von Ort zu Ort. Es gibt 7 Ortschaften, die von der Armee kontrolliert werden, wobei die letzte Ortschaft, Karari, vollständig unter ihrer Kontrolle steht und einige Teile von Umbada rund um Umdurman. Einige Distrikte sind nun schon seit mehreren Monaten unter Kontrolle, einige seit der gesamten Dauer des Krieges. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass die Armee vorgerückt ist. Sie steht kurz davor, ganz Khartoum einzunehmen.
Laut Medienberichten kehrten viele Menschen in den letzten Tagen zurück in ihre Häuser im Norden von Khartoum. Wie ist die Situation dort?
Es ist das erste Mal seit 2 Jahren, dass diese Menschen zurückkehren. Die RSF bombardiert immer noch einige Gebiete. Vor allem in Gegenden, in denen viel gekämpft wurde, sind viele Häuser zerstört. Die meisten Krankenhäuser sind nicht in Betrieb. Die Schulen sind jetzt seit etwa 2 Jahren geschlossen und die Menschen kämpfen darum, irgendeine Art von wirtschaftlicher Tätigkeit aufrechtzuerhalten.
Die Rapid Support Forces kontrollieren vor allem Darfur im Westen Sudans. Kholo Treyer von Confluence Advisory, einer Denkfabrik, die sich mit der Politik Sudans befasst, hält eine Teilung Darfurs vom Rest Sudans für möglich. Wie wahrscheinlich erscheint Ihnen diese Analyse?
Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man zieht in den Krieg gegen die RSF im Westsudan, um den Westsudan für sich zurückzuerobern. Das wäre ein langer Weg, denn Darfur ist die Hochburg der RSF. Die 2. Lösung besteht darin, den Zentralsudan zu übernehmen. Damit hätte die Armee den größten Teil des sudanesischen Territoriums unter Kontrolle und könnten dann zu Verhandlungen übergehen. Beide Szenarien sind nicht einfach, denn die RSF will und wird in den nächsten Tagen eine de facto Regierung ausrufen. Ich denke, dass dies unmittelbar bevorsteht. Und das könnte langfristig zu einem völligen Zerfall führen, worüber die Leute nicht ernsthaft sprechen.
Im Zuge der Fortschritte im Kampf gegen die Rapid Support Forces hat das sudanesische Außenministerium in einem Post auf der Plattform X seinen Fahrplan für weitere Schritte in Richtung des Friedens dargelegt. Dabei wurde auch die Bildung einer neuen sudanesischen Übergangsregierung vorgestellt. Diese sollte nach der Rückeroberung von Khartoum erfolgen, das sagten Militärquellen am Sonntag gegenüber Reuters. Werden bei der Bildung einer Übergangsregierung auch zivile Verwaltungen oder die zivile Gesellschaft mit einbezogen?
Honestly, I think Sudan has mostly lost out on its opportunity to have civilian rule.
Ehrlich gesagt glaube ich, dass der Sudan seine Chance auf eine zivile Regierung größtenteils verpasst hat. Die Übergangsregierung hat ihre Aufgabe bisher nicht gut erfüllt. Das Militär spielte dabei ebenfalls eine Rolle. Nach all diesem Szenario und auch der Tatsache, dass die politischen Parteien nicht auf der Seite der ZivilistInnen standen und der RSF eine gewisse Legitimität verliehen haben, all das hat dazu geführt, dass sich die Öffentlichkeit im Sudan im Allgemeinen sehr verraten fühlt. Das soll nicht heißen, dass sie diese Art von einer Militärherrschaft für immer akzeptieren. Im Moment haben wir keine politischen Parteien, die stark genug sind, um in der Öffentlichkeit aufzutreten und den Menschen Lösungen für ihre Probleme zu bieten. Wir müssen aber darüber nachdenken, welche Art von politischer Organisation wir in dieser Zeit wollen, denn es wird definitiv eine Übergangszeit geben.
To their problem. We have to really think very closely about the kind of political organization that we want.
Reem Abbas, was wären denn langfristige Mittel, welche die Menschen in Sudan jetzt brauchen?
Es kommt nur wenig humanitäre Hilfe nach Sudan. Die Menschen in den Konfliktgebieten, selbst in relativ sicheren Gebieten, sind auf Gemeinschaftsküchen und Suppenküchen angewiesen. Ein Teil der Mittel kam auch von der US-Hilfe, die jetzt eingestellt wurde. Dann bestünde eine langfristige Lösung darin, die Bauern dabei zu unterstützen, auf ihr Land zurückzukehren. Denn der Sudan sollte keine humanitäre Hilfe oder Nahrungsmittelhilfe benötigen. Er kann seine eigenen Nahrungsmittel anbauen, aber wir sprechen hier von kompletten landwirtschaftlichen Projekten, die gestohlen oder niedergebrannt wurden. Durch diese Unterstützung hätten die Menschen im Sudan die Chance, sich selbst zu ernähren und sind nicht mehr auf diese Art von Nahrungsmittelhilfe oder anderer Unterstützung angewiesen.
Kind of food aid or any kind of support.
Wir haben die Journalistin und Aktivistin Reem Abbas gehört. Sie arbeitet seit mehr als 10 Jahren im Bereich Kommunikation und Interessensvertretung für sudanesische zivilgesellschaftliche Gruppen und internationale Organisationen wie die in Genf basierte Women's International League for Peace and Freedom.
Radio Info. Kultur.
Sensile war in ihrer Vergangenheit eine der gefürchtetsten Auftragskillerinnen der Gegnerpartei Nelson Mandelas. Mittlerweile, über 60 und Großmutter, sitzt sie in ihrer kleinen Wohnung in Durban und erinnert sich an die Ereignisse, die sie bisher verdrängt hatte. Es ist eine der Geschichten Südafrikas, die in Vergessenheit gerieten. Regisseur Neil Koppen und Schauspielerin Mpume Mtobeni machen sie hörbar. Sie erzählen die von Gewalt geprägte Geschichte einer politischen Attentäterin. Dabei verweben sie die Ereignisse zu Zeiten des Endes der Apartheid mit Mythologien aus der Zulu-Kultur. Simon Keller hat die Künstlerinnen im Schlachthaustheater besucht.
Das Solostück, das ihr auf der Bühne des Schlachthaustheaters zeigt, heißt Islam Lilo, der Fire Eater. Fire Eater, das heißt auf Deutsch Feuerschluckerin. Was hat es damit auf sich?
Islam Lilo, the Fire Eater, which is the title of the play.
Islam Lilo heißt auf Zulu Feuerfresser. In der Zulu-Kultur meint dies eine Person, die in politische Attentate verwickelt ist. Um diese Person geht es bei der Figur im Stück. Sie engagierte sich nämlich für die IFP, die Inkatha Freedom Party, die Opposition zur ANC, der Partei Nelson Mandelas. Die Figur des Stückes war zu dieser Zeit in politische Attentate verwickelt und führte diese auch aus. Interessanterweise ist unsere Heimat immer noch eine der Hauptstädte für politische Attentate. Wir wollten verstehen, wie Menschen dazu kommen, so viele andere Menschen wahllos zu töten.
Get embroiled in this job of killing so many people indiscriminately.
I became addicted to the heat from the fires. Phunga lomchamo. Smell of peace. Paraffin. The stories people began to tell about me across the country.
Neil Koppen, wie kommt es, dass Sie die Perspektive einer Auftragsmörderin wählten?
Wir haben ein anderes Stück gemacht und dabei nach Geschichten und Interviews der Frauen in Durban, in KwaZulu-Natal in Südafrika recherchiert. Wir beide kommen ebenfalls von dort. Dabei sind wir auf diese eine Geschichte gestoßen, die so fesselnd, schockierend und gleichzeitig faszinierend war. Wir hatten das Gefühl, dass es sich um eine Perspektive handelt, die wir in der südafrikanischen Geschichte noch nicht gehört haben. Vor allem die Perspektive von Frauen in dieser Zeit des Kampfes, als Nelson Mandela an die Macht kam, das Ende der Apartheid und die Geburt einer neuen Demokratie. Wir sind daran interessiert, Stimmen zu hören, die nicht gehört werden, oder Geschichten zu erzählen, die nicht erzählt werden. Besonders jene aus der Perspektive schwarzer Frauen.
Ist Lamli Lo basiert auf Lebensgeschichten von Frauen der KwaZulu-Natal-Provinz, die im Rahmen eines Oral History-Projekts gesammelt wurden. Mpumi Mthombeni, Sie haben mit diesen Menschen aus KwaZulu-Natal gesprochen. Welche Bedeutung hat das Erinnern und Erzählen an bestimmte gewaltvolle Ereignisse?
Niemand hat wirklich über diese Geschichten, diese Gewalt, die in den 80er Jahren zwischen diesen beiden politischen Parteien stattfand, gesprochen. Es ist, als ob wir weitergemacht hätten und nichts passiert wäre. Die Menschen sind also mit Narben zurückgeblieben. Ich ging also zu diesen Menschen, um mit ihnen zu reden und ihnen zuzuhören. Ich habe viel Zeit mit der Figur verbracht, die ich spiele. Ich habe mit ihr gesprochen, sie dort sitzen sehen. Sie sieht nicht wie eine gewalttätige Person aus, aber wenn sie einem erzählt, was sie getan hat, dann war das schockierend. Aber es ging auch darum, ihr zuzuhören und den Grund zu erfahren, warum sie das getan hat. Being part of the assassinator. More than merely leading the fight against apartheid, Nelson Mandela came to embody it. The struggle is my life, he said. His personal victory was the victory of an entire nation. In eurem Stück erinnert sich die 60-jährige Sensile in kafkaesken Träumen an ihr Leben und die gewaltvollen Ereignisse. Um diese Geschichte zu erzählen, greift ihr auf die Mythologien der Zulu-Kultur zurück. Welche Möglichkeiten eröffnen sich durch den Gebrauch solcher Mythologien?
Das Theater hat diese wunderbare Möglichkeit, andere Erzählungen, Mythologien und Geschichten der Region und der Menschen zu nehmen und sie zu nutzen, um die Theatralik des Stücks zu verstärken. Und auch, um über diese schreckliche Gewalt auf eine andere Art und Weise zu sprechen. Bei unseren Recherchen fanden wir einen Vogel namens Hammerkopf. Es ist ein südafrikanischer Vogel, aber in der Zulu-Kultur wird er mit Hexerei in Verbindung gebracht. Es wird geglaubt, dass dieser Vogel für böse Zwecke eingesetzt werde. Man berate sich mit dem Vogel und dieser leite dann die Blitze zum Haus des Feindes. Der Blitz schlage dort ein und dem Feind bleibe der Tod. Das schien uns eine wirklich interessante Metapher und ein interessantes Symbol für AttentäterInnen zu sein.
Sensile ist eine ambivalente Figur. Beim Zuschauen entsteht ein Mitgefühl, gleichzeitig aber auch ein Unbehagen. Was begeistert Sie, Neil Koppen, an dieser Geschichte?
Obwohl es eine einzigartige südafrikanische Geschichte ist, haben wir das Gefühl, dass die Themen völlig universell sind. Gerade in dieser sehr komplizierten Welt, in der wir politisch leben, in der immer noch schreckliche Dinge passieren und schreckliche Kriege in der ganzen Welt geführt werden. Wir stellen fest, dass sich so viele Menschen damit identifizieren können, sogar aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten. Und ich glaube, das ist es, was uns so begeistert. Denn die Themen Erlösung, Rache und Wiedergeburt sind sehr universell.
What excites us is that this is a very universal story.
Isitlam Lilo, The Fire Eater vom Amphitheater ist im Schlachthaus in Bern zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Donnerstag, 13. Februar. Podcasts aller Infosendungen gibt's auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Simon Keller und für euch am Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, hey schön und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.